Wo ist Äcker? Das haben wir bestimmt 1000 Mal gefragt. Unsere Mutter ist geblieben, damit wir fliehen konnten. Wissen Sie, der Krieg übertönt im Grunde alles. Tatsächlich werden Sie feststellen, dass eine Salve aus einer Kalaschnikow, die direkt in Ihrer Straße abgeschossen wird, fast alle anderen Sorgen verstummen lässt. Nachts hörten wir Gewehrschüsse, morgens sahen wir Metall in den Ritzen des Gehwegs blitzen, als wären aus den Wolken über Tbilisi Patronenhülsen geregnet. Soweit klingt alles ganz machbar. Doch wenn eine verirrte Panzergranate neben ihrem Schlafzimmerfenster die Schallmauer durchbricht, weiter dröhnt und den Lebensmittelladen an der Ecke mitsamt der darüber lebenden Familie auslöscht, dann beginnen sie Pläne zu schmieden. Unsere Eltern, Irakli und Ecker, planten unsere Flucht. Vergiss die Scheidung. Das Land zu verlassen bedeutete fragwürdige Bestechungsgelder, gestohlene Reiseerlaubnisse und gefälschte Bescheinigungen. Das Geld, das unsere Familie zusammenkratzen konnte, reichte kaum für einen Elternteil und uns Kinder. Ecker hatte nicht mal einen Pass. Gemeinsam konnten wir also nicht ausreisen. In der Zwischenzeit kam der Bürgerkrieg so richtig in Fahrt. Einschusslöcher an vertrauten Orten und in geliebten Menschen waren keine Überraschung mehr. Wir mussten gehen. Ecker blieb und wir flohen mit Irakli. Und so wurden wir mutterlos, Sandro und ich. Ich war 8 und Sandro war 2 Jahre älter. In so einem Alter war der Altersunterschied ein ganzes Meer an Erfahrung. Trotzdem hatte Sandro keinen Schimmer, was es bedeutete, mutterlos zu sein, und ich erst recht nicht. Als wir an den kapitalistischen Ufern des Vereinten Königreichs landeten, ertönten keine Fanfaren und es gab auch keine Empfangszeremonie. Sie steckten uns ohne großes Federlesen in ein Flüchtlingsheim in Croydon. In dieser kalten Lagerhalle mit den Stockbetten, Gemeinschaftstoiletten und Essensmarken spukten nervöse Gesichter durch die Korridore. Irgendwann schaltete tief in den Eingeweiden des Innenministeriums das Getriebe, ein Bildschirm erwachte flackernd zum Leben, wir bekamen unseren Flüchtlingsstatus bewilligt und in unserer Akte wurde Tottenham N17 vermerkt. In diesen frühen Tagen stolperten wir durch eine Stadt, die wir nicht kannten. Das Tottenham von 1992 war nicht das London, das wir uns vorgestellt hatten. Keine Zylinder, kein Smog, kein Holmes, kein Watson, keine Ladies, keine Gentlemen und kein Nachmittagstee. Zumindest nicht für uns. Wir lebten in einem anderen London. In unserem London fluchten und spuckten die Leute, tranken, stritten sich und lachten in gereizten Ausbrüchen. Sie sprachen auf seltsame Art, die wir nicht zu fassen bekamen. Sie gingen gebeugt unter dem Gewicht des Mäuler, die gestopft werden müssen, Rechnungen, die gezahlt werden müssen und wie viele Tage noch bis zum Zahltag. Unser Papa bewegte sich unter ihnen, unser Irakli, ein Mann auf dem offenen Meer ohne Kompass, auf der Suche nach einer Frau, die er 2 Mal verloren hatte. Das erste Mal bei einer Scheidung, über die niemand sprach und die uns geheimnisumwittert erschien, und ein 2. Mal in einem Krieg, der sie in einem Atemzug wieder vereinte und trennte. »Wo ist Ecker?« »Bald, Jungs. Wir bekommen sie schon zurück«, sagte Irakli immer wieder. »Ein Versprechen, noch keine Lüge.« Er arbeitete sich krumm und lahm, um Ecker aus dem Land rauszukaufen. Er pflückte Obst, strich Wände, stapelte Regale in Lagerhäusern, schwitzte und schuftete in namenlosen, fensterlosen Fabriken in ganz Nordlondon. Diese Arbeit laugte ihn schleichend, aber gründlich aus. Wir sahen zu, wie er sich aufrieb. Einmal schlief er bei Tisch ein, den Löffel fast am Mund. Wir lachten uns halb tot. Manchmal lacht man über etwas, nur um ihm seine Macht zu nehmen. Es ist schwierig, Tausende zusammenzusparen, wenn man nur einzelne Pfund und Pennies weglegen kann. Noch schwieriger ist es, das Zusammengekratzte in ein brennendes Land zu schicken. Georgien fraß sich selbst bei lebendigem Leibe auf. Es gab keine nennenswerten Banken, keine funktionierende Post. Und wer geflohen war, wollte nicht wieder hinfahren. Doch irgendwie trieb Irakli einen Mann auf, der bereit war, gegen Bezahlung nach Georgien zu fliegen. Es war ein großer, dünner Mann mit ernsten Augen. Er sah aufrichtig aus und sagte die richtigen Sachen. Er hielt seine Zigarette genau richtig. Er aß unser Essen und trank unsere Getränke. Er nahm die für Äcker gesparten Pfunde und Pennies und ging davon, nachdem er uns lächelnd die Hände geschüttelt hatte. Für eine Weile hörten wir auf, nach Äcker zu fragen. Ich kann mich nicht mehr an den Namen des aufrichtigen Mannes erinnern. Ich weiß nur, dass er in meinen Träumen 1000 Tode durch meine Hände gestorben ist. Äcker hat das Geld nie bekommen und wir haben den aufrichtigen Mann nie wiedergesehen. Irakli betrank sich und wir hörten in unserem Kinderzimmer, wie er den Wohnzimmertisch zerschlug. Am nächsten Morgen war der Tisch wieder zusammengeklebt und Irakli in der Arbeit. Seine Bemühungen, uns eine Mutter zu kaufen, wurden immer hektischer. Angespannte Telefonate, manchmal auf Georgisch, manchmal in gebrochenem Englisch, gedämpft von einer geschlossenen Tür, wurden oft jäh von Iraklis zornig dröhnender Stimme beendet. Wir fanden sonderbare Hinweise im ganzen Haus. Das aus dem Anschluss gerissene Telefonkabel, ungewohnte Dellen im Putz und das Sofa gestopfte Fetzen zerrissener roter Briefe von den Banken und feine Splitter von zertrümmertem, eilig zusammengefegtem Geschirr. »Euer Papa ist eben ein Tollpatsch«, war alles, was er sagte. »Ein furchtbarer, furchtbarer Tollpatsch.« Wir verstanden es damals noch nicht, aber heute schon. Irakli versuchte alles, um Äckers Freiheit zu erkaufen. Und es gelang ihm nicht. »Wo ist Äcker?« Wir wollten nicht fragen, aber wir konnten nicht anders. »Ich arbeite dran, Jungs«,